Ein Jahr lang feiert ganz Deutschland 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wie kam es denn zu diesem Festakt und welche Initiativen sind daran beteiligt gewesen?
Anlässlich des Jahrestages des ersten nachweislichen Edikts, das Kaiser Konstantin im Jahr 321, also vor 1700 Jahren, erließ, um Juden die Möglichkeit zu geben, im Stadtrat von Köln, also anlässlich dieses Edikts, das den Juden diese Partizipation im Stadtrat ermöglichte, kam man vor ein paar Jahren auf den Gedanken, dass man mit diesem lange zurückliegenden Ereignis eigentlich sehr gut darauf aufmerksam machen könnte, wie lange jüdisches Leben bereits zu Deutschland gehört. Anhand dieses Festjahres kann man eben einerseits eine Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens auf diesem Territorium rekonstruieren. Aber, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, die vielen Brüche und Zäsuren, die dieses Leben erleiden musste. Und das ist eben eigentlich nie so wirklich ganz selbstverständlich oder ganz gleichberechtigt war. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein guter Anlass, um eben den Spuren jüdischen Lebens einmal intensiver nachzugehen.
Was ist denn in Leipzig und Umgebung geplant? Also welche Akzente werden da gesetzt, was jetzt Veranstaltungen angeht?
An diesem Festjahr beteiligen sich alle deutschen Bundesländer. Aber man kann schon festhalten, Sachsen ist ganz besonders präsent. Also das heißt, es gibt sehr, sehr viele Initiativen und Projekte, die im Rahmen dieses Festjahres stattfinden und nicht nur in den großen Städten Leipzig, Chemnitz, Dresden, sondern auch in den kleineren Orten. Das finde ich auch sehr schön, dass es auch wirklich in die Fläche hineinwirkt. Also eine Institution in Leipzig ist die Jüdische Woche, die alle 2 Jahre stattfindet und dieses Jahr eben noch etwas größer als sonst und auch noch mit einer größeren Wirkung in die Stadtgesellschaft hinein. Sie wird Ende Juni, genau am 27. Juni eröffnet, geht bis 4. Juli und zum ersten Mal findet eben die Eröffnung auf dem Leipziger Augustusplatz statt. Bisher war es immer im Arjowitsch-Haus, daher auch nur einer kleineren Menschengruppe sozusagen zugänglich und diesmal wird es sehr groß und auch der Abschluss im Gewandhaus ist natürlich auch einem viel größeren Publikum offen. Ein Highlight innerhalb dieser Woche, die mit über 100 Veranstaltungen stattfinden wird, ist aus meiner Sicht das Straßenmusikfestival am 2. Juli in der Leipziger Innenstadt am Nachmittag, also wo man ganz unmittelbar mit jüdischer Musikkultur sich beschäftigen kann und diese anhören und ansehen kann. Und da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Was ich auch gerne noch erwähnen würde, ist eine Ausstellung vom Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig, das sich auch immer sehr der jüdischen Geschichte der Stadt verbunden fühlt. Und im Juni, also beginnend am 1. Juni, eine Ausstellung eröffnen wird mit dem Titel Uns eint die Liebe zum Buch, jüdische Verleger in Leipzig. Und das wird mal nicht nur so die ganz großen und bekannten Verlegernamen zum Inhalt haben, sondern wird eben auch mal diejenigen vorstellen, die eben nicht so in der ersten Reihe standen, aber trotzdem einen ganz, ganz wesentlichen Anteil an dem hatten, was man eben auch noch heute als Buchstadt bezeichnet und diesen Ruf Leipzigs mit begründet haben und die dann aber, und die Geschichte muss man genauso erzählen, durch den Nationalsozialismus enteignet, vertrieben oder ja auch ermordet wurden und ihren Anteil an der Leipziger Buchkultur beleuchtet diese Ausstellung.
Ja, Sie sprechen das gerade schon an. Wie ordnen Sie denn den Festakt ein in einer Zeit, die beispielsweise von dem Anschlag in Halle oder halt dem allgegenwärtigen Antisemitismus geprägt ist?
Also so ein Festjahr ist wichtiger und zugleich ambivalenter denn je. Denn ich glaube, dass die persönliche kulturelle Begegnung einen ganz, ganz großen Stellenwert hat zum gegenseitigen Verständnis. Gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass der Anschlag von Halle 2019 eine derartige Zäsur im jüdischen Leben in Deutschland dargestellt hat und für so viel Verunsicherung, Verängstigung gesorgt hat, dass es natürlich dadurch nicht leichter wird, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja, ich glaube, das Festjahr kann diese Öffnung in die Mehrheitsgesellschaft, wie man es heutzutage so nennt, hinein bedeuten und soll es auch, also dass da eine stärkere gegenseitige kulturelle Durchdringung stattfindet. Aber andererseits glaube ich, darf man eben auch wirklich die berechtigten Ängste und Sorgen, die mit einem wachsenden Antisemitismus einhergeht, dadurch nicht kleinreden. Und wir sehen es ja jetzt auch gerade im Zuge der Pandemie und der damit verbundenen Verschwörungsfantasien, dass da auch alte antisemitische Stereotypen bedient werden, die wir längst für überwunden hielten und die uns eigentlich ja geistig ins Mittelalter zurückbeamen, in eine voraufklärerische Zeit. Und also ich denke, diese Ambivalenzen des Feierns jüdischer Kultur und Geschichte und auch des lebendigen Judentums, es gibt ja Juden heute in Deutschland, doch fragen, welche Antworten darauf gibt die deutsche Mehrheitsgesellschaft, weil aus der müssen die Antworten kommen, nicht aus der jüdischen Gemeinschaft.
Wird denn der Festakt aktiv versuchen, jüdisches Leben in die Mitte der Gesellschaft zu bringen? Und halten Sie es für möglich, dass der Festakt gar den gesellschaftlichen Bruch, den wir derzeit erleben, heilen kann?
Also ich möchte das Fest ja nun auch nicht mit Erwartungen überfordern. Und ich finde es ein wichtiges Signal. Aber viel, viel wichtiger ist ja die kontinuierliche Arbeit daran. Und es sollen auch Brüche, das ist meine persönliche Meinung, nicht ausgeblendet werden. Ich denke, dass man bei all dem auch immer transparent machen muss, ja, was hat es denn mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu tun und mit ihrer Geschichte? Und ich denke, dass ein frohes, festliches Ereignis trotzdem immer auch zeigen soll, ja, was ist denn passiert in der Vergangenheit und wie haben wir uns damit beschäftigt und wo haben wir aber auch noch Leerstellen unserer Auseinandersetzung damit, gerade was eigene Familiengeschichte oder eigene Firmengeschichte angeht. Und insofern wünsche ich mir eigentlich, dass beides gelingt. Also einerseits eine Annäherung, eine wirklich größere Selbstverständlichkeit wieder von jüdischem Leben in der Mitte unserer Gesellschaft, aber ohne, dass man dadurch die Brüche und Verletzungen und auch die Ursachen davon ausblendet oder übertüncht. Also ich glaube, das wäre gesellschaftlich auch gefährlich, denn wir erleben ja gerade wieder, wie schnell bestimmte Mechanismen sich festsetzen und nationale und ausgrenzende Strukturen befördern, die auf eine Homogenisierung der Gesellschaft abzielen.
Leipzig ist als Buchstadt besonders Autorinnen und Autoren, aber auch Künstlerinnen und Künstlern verbunden. Im September, Oktober soll es einen Austausch von Künstlerinnen und Künstlern aus Israel und Deutschland geben. Was ist denn dort konkret geplant?
Also das Projekt, was das Netzwerk Jüdisches Leben Leipzig gemeinsam mit der Stadt Leipzig plant, heißt Keine leichte Sehnsucht. Und im Rahmen dieses Projekts werden Künstlerinnen und Künstler aus Israel und aus Deutschland, alles Jüdinnen und Juden, eingeladen, in Leipzig in einem Workshop miteinander in Austausch zu treten, und zwar einerseits aus der bildenden Kunst und andererseits aus der Literatur, weil das auch zwei Kunstbereiche sind, die sich nur selten unmittelbar begegnen. Und aus diesem Austausch, der sich mit den Sehnsuchtsorten Deutschland und Israel und auch mit den damit verbundenen Konflikten, das ist eben keine leichte Sehnsucht, beschäftigt, entsteht dann eine Ausstellung und ein Workshop und ein Schulprogramm. Und das wird zuerst in Leipzig stattfinden und dann auch in der Partnerstadt Leipzigs in Herzliya in Israel.
Am 2.3.2021 wird es eine Podiumsdiskussion unter anderem mit Ihnen, Lara Demmig, einer Zeitzeugin, und Rabbi Baller mit dem Titel Doppelter Neuanfang – Jüdisches Leben in Ostdeutschland geben. Worum wird es thematisch bei dieser Diskussionsrunde gehen und was zeichnet gerade das jüdische Leben in der Nachwendezeit in Ostdeutschland aus?
Ja, an der morgigen Podiumsdiskussion über jüdisches Leben in Ostdeutschland werden wir einerseits versuchen zu rekonstruieren, gab es denn einen jüdischen Alltag in der DDR? Wie sah dieser aus? Also welche religiösen Räume, aber auch kulturellen Räume für Jüdinnen und Juden gab es? Und in welchem Verhältnis stand das auch zum Staat DDR? Das ist ja nun auch eine sehr ambivalente Geschichte. Also wo konnte überhaupt jüdisches Leben in der DDR seinen Raum finden? Das ist das eine. Und dann kommt natürlich mit der Wende nicht nur der gesellschaftspolitische Bruch und die große Veränderung, sondern eben auch die Einwanderungswelle aus der ehemaligen Sowjetunion, die die Gemeinden, die kleinen Gemeinden, wie sie hier in Ostdeutschland existierten, natürlich sehr verändert hat. Und wir werden diesen Entwicklungsprozess von der DDR über die Wende, über die Neuzuwanderung und die Neugründung jüdischen Lebens versuchen zu rekonstruieren, sofern man das in der Kürze der Zeit machen kann. Und Rabbiner Scholl-Baller ist natürlich ein Vertreter des jetzt aktiven Judentums in Sachsen als Landesrabbiner. Lara Demmig als Vertreterin der Berliner jüdischen Gemeinschaft und auch schon aktiv in der DDR wird hier auch nochmal ihre Zeitzeuginnenperspektive mit einbringen können, wie denn nun jüdisches Leben in der DDR überhaupt stattfinden konnte, zum Beispiel in einem jüdischen Kinderferienlager, was jedes Jahr auf Rügen für jüdische Kinder aus der DDR angeboten wurde. Und ja, also es wird auch noch der Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung, dabei sein und Michaela Küchler, die Sonderbotschafterin des Auswärtigen Amtes für jüdische Organisationen. Also ich denke, so werden wir relativ viele Perspektiven auf dieses Thema, auch die Defizite, die jetzt hier noch bestehen, aus struktureller Art werfen können. Und da bin ich doch sehr gespannt drauf.